Es ist Samstag, der 7. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Friedrich Merz hat in dieser Woche Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Drei Diktaturen, hätte man früher gesagt. Heute sagt man, zu Gast bei Freunden. Der Umstand, dass man beim alten Freund, den USA, mit der Diktatur liebäugelt, führt zu immer schmutzigeren Kompromissen mit dem eigenen Wertegerüst. Eine herzliche Atmosphäre habe beim Treffen von Merz mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman geherrscht, hieß es später. Dass es mit diesem Tyrannen aus der Finsternis, der unter anderem einen Journalistenkollegen ermorden und mit der Knochensäge zerteilen ließ, herzlich sein kann, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Oder ich check die Sprache der Diplomatie einfach nicht. Was die jüngste Tranche der Epstein-Files offenbart, hätten wir hier im Presseclub auch thematisieren können, aber angesichts von 3 Millionen E-Mails muss ich ehrlicherweise sagen, es ist noch zu früh für eine finale Einordnung. Sie wäre zum jetzigen Zeitpunkt unseriös, aber sie wird kommen, auch hier. Ein erschütternder Einblick in diverse Elitenmilieus weltweit ist die Veröffentlichung mindestens. So viel kann man jetzt schon sagen. Die CDU will auf ihrem Parteitag in 2 Wochen in Stuttgart nun doch nicht das Ende der Lifestyle-Teilzeit beschließen. Das Wort war irgendwie nicht so gut angekommen. Was man stattdessen beschließen will, meint aber genau das. Menschen, die einfach deshalb Teilzeit arbeiten, weil es ihnen gut tut, weil sie ihr Leben so schöner und gesünder empfinden, sollen ins Visier genommen und, wenn es geht, zu Mehrarbeit bewegt werden. Ist das volkswirtschaftlich geboten oder einfach nur übergriffig? Mit 33,2 Wochenstunden arbeiten wir in Deutschland deutlich weniger als viele unserer Nachbarn in Europa. Platz 25 von 27. Sind wir Deutschen zu faul? Müssen wir mehr leisten oder ist weniger am Ende gar nicht schlechter? Darüber reden wir heute, der Apofika Presseclub, mit diesen Gästen. Lea Schönborn ist Bildungsreporterin bei Krautreporter und hat einst einen Artikel aus der Perspektive der jüngeren Generation mit dem Titel Teilzeit ist nicht gleich Aperolzeit geschrieben, gefiel mir sehr gut. Uns soll sie heute erklären, was die CDU-Boomer nicht verstehen können oder wollen. Nikolaus Blome, der Leiter des Politikressorts bei RTL und NTV, ist auch Spiegelkolumnist, Podcaster und Buchautor. Auch ein fleißiger Mann, der sehr viel arbeitet. Heute inspiriert er uns alle hoffentlich zu einer höheren Arbeitsmoral und erklärt vielleicht auch, warum diese gut fürs Land ist. Und Andreas Niesmann, Politikredakteur im Hauptstadtbüro des Spiegel. Er schreibt über Innen- und Wirtschaftspolitik und kann daher sicher einordnen, wie relevant Teilzeit für die Volkswirtschaft ist und was man tun kann, damit wir alle weniger krank feiern. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Markus.
Moin.
Hallo.
Was die Arbeitsmoral in Deutschland betrifft, ist unser Bundeskanzler eindeutig. Er ist unzufrieden, schon seit seinem Amtsantritt an.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Immer wieder betont Friedrich Merz, in Deutschland werde zu wenig gearbeitet, darunter leide das Wirtschaftswachstum, das müsse sich ändern. So sehen es auch viele seiner Kollegen aus CDU und CSU. Und zum einen stieg mal die Frage an euch dreien, was meint ihr ganz grundsätzlich, arbeiten wir Deutschen zu wenig? Lea, beginn du doch mal.
Ich finde es insgesamt eine lustige Frage, dass immer wieder darüber gesprochen wird, ob wir eigentlich zu wenig arbeiten. Ich habe das Gefühl, Politiker in Deutschland sind besessen von diesem Thema. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie es in anderen Ländern ist, wie viel da über die Arbeit diskutiert wird. Weil unsere tatsächliche Arbeitszeit ist ja in den letzten Jahren die größte, die wir jemals hatten. Also die Stunden, die man pro Person arbeitet, sind 33, 34 Stunden. Aber die tatsächliche Stunden, die jährlich gearbeitet werden, sind so viel wie noch nie. Also eigentlich stimmt die Annahme erstmal gar nicht.
Das ist deine Einschätzung. Danke zu Beginn. Nikolaus, was sagst du? Arbeiten wir Deutschen zu wenig?
Ja, das kann man daran erkennen, dass wir ganz viel von Facharbeitermangel reden, dass wir ganz viele Kellner suchen oder Lastwagenfahrer. Also offenkundig wird in vielen, vielen Branchen von denen, die da sind, zu wenig gearbeitet. Unabhängig von der Frage, ob es in Summe viel oder wenig ist, ist mir ehrlich gesagt vollkommen Hupe. Es ist offenkundig zu wenig, sonst würden wir ja nicht von diesem Mangel reden. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir diesen Mangel beheben.
Dafür sind wir verabredet. Andreas, zum Schluss deine Einschätzung.
Ja, ich darf und muss jetzt die Mittelposition einnehmen, will ich aber auch. Also ich würde sagen, es hängt einfach davon an der Frage, gemessen woran man zu wenig arbeitet. So gemessen an dem, wie viel Arbeitsstunden früher gearbeitet wurden, arbeiten wir relativ viel, da hat Lea völlig recht. Gemessen an dem, was nötig wäre, da hat Nikolaus einen Punkt, ist es wahrscheinlich zu wenig. Und die Frage, warum treibt es die Politiker so um, die kann man ja recht leicht beantworten, wenn man auf die Demografie einmal guckt und feststellt, was uns an Arbeitskräften in den nächsten 10, 15 Jahren verloren geht. Das sind ja netto unterm Strich Millionen, die da im Arbeitskräfteangebot fehlen, einfach weil sie in die Rente gehen und unten nicht nachkommen. Und dass das den Politikern und auch den Ökonomen und auch den Unternehmenslenkern den Angstschweiß auf die Stirn treibt und sagen, was machen wir eigentlich, wenn, ich glaube, 7 Millionen in den nächsten 15 Jahren Menschen uns fehlen, das finde ich schon nachvollziehbar. Und da wird sicherlich das Teilzeitthema auch eins sein, was man da angehen muss.
Die vermeintliche Faulheit, vielen Dank für diese erste Runde, ist wirklich etwas, was Friedrich Merz chronisch stört. Er kommt immer wieder auf dieses Thema zurück, drückt sich immer mal wieder anders aus, aber am Ende klingt es doch ganz klar so, er hat da jemanden auf dem Kieker. Wir hören noch mal kurz unseren Bundeskanzler.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.
Lea, ich sehe, wie du den Kopf schüttelst, während du unserem Bundeskanzler zuhörst. Warum?
Ja, weil es absurd ist, auf welche Gruppe er da eigentlich abzielt. Weil vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Ich stimme komplett mit Andreas und Nikolaus überein, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Den gibt's ja offensichtlich. Wir haben zu wenig Leute, muss was getan werden. Aber es ist ja die Frage, wie man versucht, daran zu gehen. Und diesen Vorschlag, das über Teilzeit zu begrenzen, das darüber zu machen und halt die Leute, die schon arbeiten in 4-Tage-Wochen, die anzugehen, macht meiner Ansicht keinen Sinn. Also es gibt ganz viele andere Punkte, wo man da irgendwie ansetzen müsste.
Dieser Begriff Lifestyle-Teilzeit, den die Union dort, es wurde jetzt wieder einkassiert, aber was dort gedacht wird, ist ja klar. Was glaubst du, wen hat die Union da vor Augen?
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Die haben, glaube ich, Leute wie mich vor Augen.
Ah, du fühlst dich angesprochen.
Tatsächlich irgendwie nicht. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich gehöre eigentlich genau zu dieser Gruppe. Ich arbeite halt 4 Tage die Woche und ich habe keine Kinder. Ich kümmere mich nicht um meine Eltern. Mein Ehrenamt ist vielleicht Fußball im Verein spielen. Also eigentlich mache ich es wirklich nur für meinen eigenen Genuss. Also bin schon ich angesprochen. Mhm. Aber gleichzeitig, man weiß ja gar nicht, wie viele Leute es eigentlich gibt, die wie ich sind. Viele Leute machen Teilzeit, weil sie sich wirklich um ihre Kinder kümmern.
Klar.
Weil sie sich um ihre Eltern kümmern, weil sie Ehrenämter machen. Es gibt so viele Gründe, warum man Teilzeit macht. Und überhaupt über diese Gründe sprechen zu müssen, ist irgendwie schon eine absurde Debatte. Also, dass man eine Erklärung dafür braucht, warum man Teilzeit macht.
Du fühlst dich da so, als müsstest du dich rechtfertigen und hast aber eigentlich so den Gedanken, das geht dir doch nichts an.
Ja, eigentlich fühle ich mich nicht so, als müsste ich mich rechtfertigen.
Aber das ist doch eine ganz liberale Haltung. Da kann man sich doch schnell drauf einigen. Jeder arbeitet so viel er will, solange er nicht aus dem Staat auf der Tasche liegt dabei.
Was glaubst du denn, Nikolaus, wen die Union da mit diesem Schlagwort Lifestyle-Teilzeit...
Ich glaube, die hatten vor Augen jene Gruppe, die vertreten wird durch den einen oder anderen, die eine oder andere Influencerin, die dann nach der Erfahrung von 3 Monaten in einem 38,5-Stunden-Job die Woche in so ein offenes Mikrofon reinweinen und heulen und sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass ich arbeiten muss, wenn ich arbeiten muss, und das hat ja Arbeit ist, dann hätte ich das niemals gemacht. Was ist denn das für ein Schweinesystem? Und also gar nicht damit klarkommen, dass man möglicherweise für ein Gehalt auch irgendwas tun muss.
Ja,
und dass gut. Das jetzt auch tatsächlich was ist, was man da tun muss.
Aber das ist ja eine absurd kleine Gruppe.
Das kann gut sein. Und ich finde Lifestyle, damit wir uns ganz, also damit ich auch gleich hier nicht völlig in die falsche Ecke geschoben werde, den Begriff Lifestyle-Teilzeit finde ich unpassend. Ein Schuss durch beide Knie, wer diese Debatte führen will, macht sie sich vorneweg gleich kaputt. Und im Übrigen, glaube ich, das ganze Gros der zig Millionen Leute, die Teilzeit arbeiten, ja überwiegend Frauen, sind solche, die das nicht zuletzt wahrscheinlich relativ häufig auch müssen, weil das Vollzeitgehalt ihres Gatten nicht mehr reicht.
Ja, du hast über den Begriff, zu Recht gelästert, er stammt von der Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Konnemann, die hat ihn ins Spiel gebracht, ist inzwischen, muss man fairerweise sagen, zurückgerudert und sagt, sie bedauere die Wortwahl in der Überschrift dieses Antrags für den Bundesparteitag in 2 Wochen in Stuttgart. Die Stoßrichtung, die der Antrag jetzt hat, bleibt aber im Prinzip dieselbe.
Die ist ja auch richtig. Sie hat das halt nur sich selbst kaputt gemacht.
Die Frage, ob wir über eine wirklich kleine Gruppe reden, da habe ich eine Statistik bei der Hand. Also diejenigen, die in Teilzeit sind, da sind, das ist vollkommen richtig, 28%, die Pflege, Betreuung von Angehörigen betreiben oder aus eigener Krankheit behindert sind. Dann gibt es andere familiäre Gründe, persönliche Gründe, aber es gibt auch knapp 42%, die sagen, sie haben einfach den Wunsch nach Teilzeit ohne besondere Gründe. Das heißt, ganz so klein ist diese Gruppe nicht. Und auch nochmal an dich, Andreas, die Frage, welche demografische Gruppe steckt hier vor allem dahinter?
Ja, und das ist lustig, weil genau das habe ich mir angeguckt vorher nochmal und ich habe es auch mal kommentiert, das Thema. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, die Union hat so dieses Klientel vor Augen, das sie als Vogue empfindet oder als faul oder nutzlos oder wie auch immer. Und wenn man dann in die Statistik sich so reinfräst, dann stellt man irgendwie fest, also ne, 50% der Frauen arbeiten Teilzeit, also das ist der weit überwiegende Teil auch der Teilzeitkräfte. Bei Männern sind es nur so 10% etwa, roundabout jetzt immer. Es gibt unterschiedliche Statistiken, aber so grob können wir uns darauf einigen. Und dann guckt man sich das bei den Frauen an und stellt fest, bei so der jüngeren Altersgruppe, also 25- bis 35-Jährige, da sind es so 35%, also ein gutes Drittel. Dann steigt das in dem nächsten 10er-Jahrgang, also 35 bis 45, steigt das an auf 56%, also sehr hoch, das ist logisch. Das sind die klassischen Jahre, in denen viele Frauen halt rausgehen, Kindererziehungszeiten etc. Und dann bleibt es aber auf dem Niveau und das ist interessant. Also sowohl bei den 45 bis 55-Jährigen, da sind es also 53%, minimale Senkung und dann in Richtung Rente geht es wieder ein bisschen hoch, aber es bleibt eigentlich auf dem Level. Und das Gefühl oder also das, was man aus der Statistik aus meiner Sicht so ein bisschen rauslesen kann, ist, dass sich dann viele Frauen in dieser Teilzeit einrichten oder sagen wir viele Familien, es kommt ja, gehört ja auch immer noch der Mann dazu, ne? Aber man hat auf einmal so ein Modell, wo man sich das so aufgeteilt hat, ne? Die Care-Arbeit zu Hause, die Erwerbsarbeit im Büro und dann kommt man damit irgendwie zurecht, die Kinder sind aus dem Haus und man stockt dann auch nicht mehr entsprechend auf. Und das, glaube ich, das war eigentlich das, warum das auch im Konrad-Adenauer-Haus zu so einer hellen Aufregung geführt hat. Also abseits des Kampfbegriffes Lifestyle-Teilzeit, der sowieso, da hat Nikolas ja recht, also noch blöder kann man es irgendwie nicht aufzäumen, so ein Pferd. Aber ich glaube, da haben sich auf einmal ganz viele Leute angesprochen gefühlt, die im Kernklientel der Union verortet sind. Nämlich relativ gut situierte Ehefrauen von gut verdienenden Männern. Und mir sagte ein Spitzenpolitiker aus der Union, fand ich auch lustig, sagte, ja, meine Frau, das gehört, die findet es nicht witzig. Ne? Also und das ist, glaube ich, echt, und dadurch ist denen das so richtig um die Ohren geflogen.
Besagte Gitta Konnemann hat nochmal präzisiert, was sie vor allem stört. Das hören wir nochmal kurz uns an.
Uns stört das Recht auf Teilzeit ohne Dialog mit dem Arbeitgeber in den Fällen, in denen es keinen Grund gibt, wie Familienarbeit, Care-Arbeit oder berufliche Fort- und Weiterbildung.
Lea, was denkst du, sollten wir ganz generell ein Recht auf Teilzeit haben, ohne irgendeinen Grund dafür zu nennen?
Ja. Ich würde sagen, das ist relativ einfach zu beantworten. Ja, ich würde halt sagen, wenn, dann muss man halt Anreize schaffen, dass man aus der Teilzeit rausgeht. Und das sind ja Sachen, die gerade schon ein bisschen angesprochen wurden. Ehegattensplitting, Betreuung von Kindern. Also, dass es einfacher ist, wieder in den Job zu gehen und dass es sich lohnt, in den Job zu gehen. Und das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, den ich auch relevant finde, dass es sich halt häufig gar nicht lohnt, mehr zu arbeiten, weil das Gehalt dann halt so sehr gesteuert wird, dass am Ende, keine Ahnung, die 200, 300 Euro, die ich mehr bekomme, dann kann ich es auch lassen. Und dann im Verhältnis Erbschafts- und Vermögenssteuer kaum existent, dann fühlt sich das irgendwie unverhältnismäßig an. Und ich glaube, so geht es auch vielen Leuten.
Nikolaus, was denkst du, warum muss man sich gegenüber der Union oder zumindest Teilen der Union dann doch rechtfertigen, wenn man Teilzeit ohne besonderen Grund, ohne dass man den Opa pflegt oder die Kinder betreut?
Ja, ich habe das dumpfe Gefühl, dass Frau Konnemann auch im wiederholten Anlauf es noch nicht richtig getroffen hat, was sie da sagen wollte, obwohl sie immer selbst ist, die es sagt.
Dann hilf du doch mal.
Ja, ich helfe der Frau Konnemann. Ich glaube, worauf man mit Recht gucken kann, sind die Fälle, und ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber darauf könnte man zumindest mit Recht gucken, von Leuten, die eine Vollzeitstelle annehmen, dann mithin auch in das Recht kommen, auf Teilzeit zurückzugehen. Und das soll der Erstgästen Gelegenheit tun. Das heißt, da verstehe ich die Arbeitgeber, die sagen, ey, wir hatten dich als Vollzeitstelle eingestellt, jetzt bist du plötzlich nur noch die Hälfte, jetzt müssen wir irgendwie mühsam noch jemanden suchen, der die andere Hälfte dessen, was du eigentlich unterschrieben hast zu tun, dann für dich tut. Das macht uns mehr Aufwand, das kostet auch mehr, weil Verwaltung und Abgaben und Biberblub. Da verstehe ich den Unmut mancher, insbesondere kleinerer Arbeitgeber, die sagen, das macht uns das Leben noch ein Tick komplizierter, als es sein müsste. Könnten diese Leute sich bitte einmal festlegen und beim Reingehen sagen, ich hätte gern Teilzeit oder sagen, ich hätte gern Vollzeit und dann dabei aber auch bleiben. Oder sie kommen mit Gründen, die ein Umschwenken in die eine oder andere Richtung dann erzwingen.
Ja, ich würde gerne an den Punkt einmal anschließen. Und wenn man sich anschaut, wo das Recht auf Teilzeit eigentlich herkommt, das ist ja 2001 eingeführt worden, damals unter der Rot-Grün-Koalition. Die Älteren erinnern sich, der Arbeitsminister hieß Walter Riester. Und wir hatten damals natürlich eine Zeit von Massenarbeitslosigkeit. Und da hat man Leute mit diesem Recht ausgestattet, auch in der Hoffnung, dass man die Erwerbsquote unter Frauen erhöht. Jetzt ist es aber ja so, dass wir ja inzwischen immer mehr über einen Arbeitskräftemangel reden und er wird sich KI hin oder her im Zweifel auch noch verschärfen in den nächsten Jahren. Und Arbeitgeber tun ja auch schon eine Menge, um Leute zu halten und bieten das ja auch recht großzügig an, auch Teilzeitjobs. Und es gibt sogar Jobs, in denen sind Teilzeitkräfte, die bevorzugt, zum Beispiel bei Erziehern oder so, da nehmen die Einrichtungen lieber Teilzeit, weil sie da bei Krankheiten und so besser abgesichert sind. Also Strich drunter. Ich glaube, dieser Rechtsanspruch zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt in Teilzeit und du kannst nichts machen, ist irgendwie auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, ist mein Gefühl. Also man könnte ihn, glaube ich, streichen und würde so viel gar nicht ändern, weil die meisten Arbeitnehmer sowieso so eine Verhandlungsmacht gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, dass sie am Ende sagen können, also dass der Arbeitgeber sowieso mitmacht. Das wäre zumindest mal meine These.
Lea, wir hatten ja, als es um die Grundsicherung, das frühere Bürgergeld ging, die gesellschaftliche Debatte, so gibt es ein Recht auf Faulheit, kann sich jemand da entziehen, den Angeboten doch arbeiten zu gehen oder sich weiter zu qualifizieren. Hier reden wir jetzt über ein anderes Klientel und da aber auch die Frage diesmal an dich, gibt es ein Recht auf Faulheit von Leuten, die sich durchaus leisten können, nur in Teilen zu arbeiten?
Ja. Es sollte ein Recht auf Faulheit geben, wenn das heißt, ich habe das Recht darauf, 4 Tage die Woche zu arbeiten und Recht auf Teilzeit.
Andreas, wie siehst du das? Gibt es eine Gefahr, dass diese Leute, die einfach aus freien Stücken, weil es ihnen gut tut, weil sie es sich leisten können, nur Teilzeit arbeiten, dass die dann im Zweifel irgendwann gar nicht mehr arbeiten? Immerhin wird ihnen zumindest die Rechtfertigung dafür ja gerade von höchster Stelle genommen.
Ja, aber ich bin tatsächlich auch der Meinung von Nikolaus, also wer sich das leisten kann, um Gottes Willen, ja, wie will man Leute dazu zwingen? Und man kann sich's ja auch leisten, indem man vielleicht sehr sparsam lebt. Also man muss ja noch nicht mal reich sein, sondern es mag ja auch Leute geben, die sagen, ich brauche nicht viel, ich fahre halt nicht in Urlaub und dies, das und dafür leiste ich mir den Luxus, wenig zu arbeiten. Das ist freie Lebensgestaltung, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Ein Problem, was ich allerdings sehe, ist, wenn diese Leute eines Tages in Rente kommen, dann kann, also es mag ja sein, dass man in seinem Arbeitsleben sich das irgendwie ganz gut leisten kann und irgendwie klarkommt, aber halt dann nicht entsprechend vorsorgt und dann, wenn man dann 65 ist, dann doch wieder zur Allgemeinheit kommt und sich über eine zu niedrige Rente beschwert. Das geht dann eigentlich nicht. Und ob die Leute dann diese Reflexion haben zu sagen, naja gut, damals habe ich es mir halt gut gehen lassen und jetzt fehlt mir halt die Kohle, das wage ich zu bezweifeln. Also insofern würde ich sagen, ja, jeder soll machen, was er will, um Gottes Willen, solange er sich es leisten kann, aber die Konsequenzen mit bedenken, das fände ich schon schön.
Lassen wir das Thema Teilzeit dann mal hinter uns, aber wir reden in dem größeren Kontext, dass der Bundeskanzler und seine Partei schon der Auffassung sind, dass insgesamt mehr gearbeitet werden muss. Ein paar andere Beispiele. Im Mai letzten Jahres sollten die Feiertage dran glauben, dann kam die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf den Tisch, obwohl Deutschland die älteste Arbeitsbevölkerung der EU hat. Dann prangerte der Kanzler den Krankenstand an und jetzt stecken wir eben in dieser Teilzeitdebatte. Andreas, nochmal an dich die Frage, wieso versucht Friedrich Merz wirklich an jeder Ecke uns dazu zu bringen, doch mehr zu arbeiten?
Ja, das ist eine Echt gute Frage, die ich mir teilweise auch gestellt habe, also auch so aus wahlstrategischer Gesicht, ob das eigentlich so schlau ist für die Union, jetzt die ganze Zeit den Leuten zu erzählen, mehr oder weniger, ihr seid zu faul. Und es gibt ja auch schon diese Memes bei Insta, irgendwelche Leute auf dem Bau und guck mal, für wen machst du es? Und dann wird so ein Merz-Bild eingeblendet und dann lacht sich der Maurer kaputt. Also ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ganz böse und zynisch wäre, was wir Journalisten ja zum Glück nicht sind, dann würde ich sagen, das ist der Versuch der CDU, dass die SPD die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz irgendwie gewinnt, damit es keinen Ärger in der Koalition gibt. Aber jetzt Spaß beiseite, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich glaube, das Problem ist eins und es wird in wirtschaftsnahen, konservativen Kreisen halt so diskutiert. Und Merz, wie große Teile der CDU und auch Gitta Connemann begreifen, nicht so richtig, wie das da draußen ankommt, was sie da sagen. Das wäre meine These.
Nikolaus, bevor wir bei dir sind, noch mal kurz hierzu eingehakt. Also das ist ja tatsächlich so, diese Vorschläge, die da kommen, die in Richtung mehr anstrengen, mehr arbeiten, weniger Teilzeit etc. gehen, die sind offenkundig nicht populär. Umfragen sagen, 2/3 finden das falsch, was die Union hier vorhat. Also den Vorwurf, dass sie das aus wahltaktischen Gründen mit Blick auf Landtagswahlen machen, die kann man ihnen tatsächlich nicht machen. Dahinter steckt etwas, was wir sonst oft bei Politikern anmahnen, doch mal wirklich aus innerer Überzeugung, weil sie glauben, das ist besser für die Wirtschaft des Landes, damit auch für die Gesellschaft des Landes, damit auch für das Land selber. Glaubst du, dass das ist, was bei Friedrich Merz hinter dieser Penetranz, die er tatsächlich an den Tag legt, steckt?
Ja, auf eine Art ja. Das ist natürlich eine andere Haltung und daraus folgt eine andere Ansprache als die andere Regierung vor ihm, die halt sozialdemokratisch geführt war und Mitte-Links war. Und das ist jetzt, wenn man so will, eine Mitte-Rechts-Regierung. Und wenn sich jetzt gar nichts ändern würde, wäre das ja auch irgendwie etwas seltsam. Wahlen haben Konsequenzen, sagte Barack Obama und führte die Gesundheitsversicherung ein. Und das, glaube ich, muss hier jetzt auch mal spürbar werden. Und es ist gut fürs Gesamtsystem, in Anführungsstrichen, dass es spürbar wird, weil ja nicht zuletzt die Mantra der AfD lautet, ihr könnt wählen, wen ihr wollt, ihr kriegt sowieso immer linke Politik. Jetzt kriegen wir mal was anderes, das ist dann auch wieder nicht recht. Und ich finde, man kann über jeden einzelnen Punkt, der aufgerufen wurde, reden, anstatt zu gucken oder anstatt sich daran abzuarbeiten, dass es ein Bombardement von Einzelvorschlägen ist. Also ist es eindeutig, vielleicht auch ein bisschen unkoordiniert oder bei Frau Connemann sprachlich arg verrutscht. Und trotzdem wird man schon noch fragen dürfen, warum in allen europäischen Ländern die Krankenstände wieder nach Corona gesunken sind, nur in einem nicht, in unserem. Und man wird schon fragen müssen, ob telefonische Krankschreibung irgendetwas mit der Art, sich krankschreiben zu lassen, verändert hat oder nicht. Wenigstens mal die Frage stellen, anstatt zu sagen, boah, jetzt wollen die uns das wegnehmen, was die uns in einer Ausnahmesituation gewährt werden. Wir dürfen da aber nie wieder von runter. Mhm. Das ist alles viel zu einfach. Und im Übrigen, wir reden hier nie über 3 Millionen Arbeitslose. Also die haben Teilzeit null, wenn man so will. Die arbeiten gar nicht. Zum Teil, weil sie nicht können, zum Teil, weil es keine Jobs gibt. Aber vielleicht zum Teil auch, weil wir zu wenig mit ihnen machen, damit sie zurück in die Arbeit finden.
Bleiben wir doch mal bei den Krankentagen. Ein anderer Hebel, wie mehr Arbeit geschaffen werden soll. In Deutschland kommen die Beschäftigten im Schnitt zurzeit auf 14,5 Krankentage. Das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Lea, wie erklärst du dir diesen Zuwachs? Weil diese Zahl ist tatsächlich gestiegen in letzter Zeit.
Also ich glaube, einmal kann man das auf die Statistik zurückführen, dass durch die telefonische Krankschreibung das mehr erfasst wird.
Per Internet geht's auch, also elektronisch, genau.
Genau, also insgesamt wird's einfach mehr erfasst. Und ich glaube, es ist ja häufig bei Statistiken so, dass sie dann so einen krassen Anstieg haben und alle so sind, oh mein Gott, was passiert hier? Aber zum Teil ist es damit zu erklären. Andererseits, ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Menschen gucken. Auch psychosomatische Krankheiten sind mehr im Bewusstsein und sind anerkannter, also wird mehr drüber gesprochen und wird irgendwie auch ernster genommen von den Leuten selbst. Also, aber das sind nur Theorien, woran es liegen könnte.
Nikolaus, glaubst du auch, die Deutschen sind tatsächlich kränker geworden oder gehen offener mit Krankheiten wie auch psychischen Erkrankungen um, wo man sich früher nicht getraut hätte, deshalb zu Hause zu bleiben? Oder ist auch hier quasi der Versuch dahinter, möglichst wenig zu arbeiten?
Das ist so schwierig, individuell zuzumessen. Und da sind wir dann alle echt weit von entfernt, das dann im Einzelnen beurteilen zu können. Es gibt aber ein, wie ich finde, immer noch super interessantes Interview, ich glaube, mit dem Mercedes-Benz-Chef, Daimler-Benz-Chef, der mal vor einem Jahr oder so im Interview sagte, er habe so und so viele Werke in Europa, die seien alle identisch von den Arbeitsbedingungen her. Und die Mitarbeiterschaften jetzt auch soziodemografisch gar nicht so unterschiedlich. Also irgendwie ist das wie so ein Reinraumversuch, der Vergleich verschiedener Gruppen. Und noch einmal, zu Corona-Zeiten hatten die halt einen hohen Krankenstand oder die Leute blieben schneller zu Hause, warum auch immer. Also klar. Und dann ist das in all seinen Werken außerhalb Deutschlands wieder runtergegangen. Nur in Deutschland ist es auf diesem Niveau geblieben. Und das kann er sich nicht erklären. Zumindest nicht über die Arbeitsbedingungen, nicht über die Krankheitsbilder von Psychosomatik bis sonst wohin, die es in allen europäischen Ländern gleichermaßen gibt. Und so ist er dann gelandet, ohne es auszusprechen, bei dem Punkt, ja doch, offenkundig die Deutschen, dann machen sie halt doch jetzt schneller krank.
Damit stellt man ja die Frage, ob Deutsche generell fauler sind als andere Nationen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land und die Menschen darin grundsätzlich charakterlich fauler sind als andere Staaten. Und auch nicht, dass es an den Regelungen liegt. Oder vielleicht doch.
Ja, reden wir über die Regelungen. Übrigens, in Deutschland herrschte lange dieses Stereotyp vor, die Griechen, die Spanier, die Italiener, überhaupt die Südländer in Europa, das seien die Faulen. Also laut Statistik ist das nicht der Fall. Da sind wir Deutschen, wie gesagt. Ich glaube, hinter uns liegt bei der Zahl der Arbeitsstunden nur noch Holland und Dänemark oder Schweden, glaube ich. Also diese beiden. Reden wir über die Regelungen, Andreas. Schreibt man sich eher krank, wenn man das telefonisch oder per Internet deklarieren kann? Oder sind das schlicht sinnvolle, praktische Möglichkeiten? Und hast du eine Idee, wie man es anders regeln kann, wie man Leuten eher auf die Schliche kommt, die jetzt sich krank schreiben, obwohl sie gar nicht krank sind?
Tja, das ist ein Problem, ne? Also letztendlich, beides stimmt natürlich. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn jemand total erkältet und verrotzt ist, dass der jetzt auch noch in einem Wartezimmer rumsitzt und da 20 Leute ansteckt, das ist jetzt irgendwie nicht besonders wünschenswert. Also insofern ist da eine telefonische Krankschreibung ja eine feine Sache. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn jemand blau machen will, dann ist das wahrscheinlich der deutlich leichtere Weg, als beim Arzt persönlich aufzulaufen. Und wenn Menschen da jetzt das System irgendwie ausnutzen, dann ist das ein Problem. So, erstens. Zweitens. Habe ich so das Gefühl, vielleicht ist ein Erklärungsansatz, warum ist das in Deutschland höher? Naja, vielleicht hält sich der eine oder andere auch an das, was wir in Corona gelernt haben, meinen gelernt zu haben. Also verrotzt geht man nicht mehr ins Büro. Und wenn man halt nicht Homeoffice machen kann, dann ja, bleibt einem dann halt nichts anderes übrig, als irgendwie krank zu machen. Mein Gefühl ist auch, es könnte auch sein, dass es Branchen gibt, in denen es ausgeprägter ist. Dass also da habe ich jetzt zwar keine Zahlen, aber wenn ich mir so überlege, gerade Automobilbau, da erzählt es der Mercedes-Chef, Tesla hatte ja auch immer dieses Thema, dass Elon Musk immer gesagt hat, sein Werk in Grünheide, da sind die Krankenstände besonders hoch. Also ich habe schon mal so das Gefühl, dass so sehr tarifbeschäftigte Bereiche, auch im öffentlichen Dienst, und so, dass es da besonders hohe Stände gibt. Aber was man dagegen machen kann, ist eine gute Frage. Also letztendlich wird dann ja schnell der Karenztag gebracht, ne?
Ja, erklär den gerne kurz.
Ja, der Karenztag ist halt, dass man sagt, der erste Tag, also bislang ist es ja so, ich bleibe zu Hause, bekomme mein Geld weiter und je nach Arbeitsvertrag, tarifvertraglichen Regelungen muss ich dann ab dem zweiten, dritten, vierten Tag, wie auch immer, eine Krankschreibung einreichen. Und jetzt gibt es die Idee zu sagen, naja, der erste Tag geht mal auf dich, lieber Arbeitnehmer. Also, du bleibst den ersten Tag der Krankheit, bekommst du kein Geld. So. Und da wird natürlich das Gegenargument gebracht und das sehe ich schon auch. Das führt dann dazu, dass Leute, die wenig Geld haben und für die das weh tut, dieser erste Tag, sich im Zweifel krank zur Arbeit schleppen und da alle anderen infizieren. So. Mhm.
Lass uns drüber diskutieren, Nikolaus. Was hältst du von dem Karenztag? Erster Tag krank, wird nicht bezahlt.
Kannst du machen, aber ich glaube, da würden mir andere Schrauben schneller einfallen oder eher einfallen, bevor man das macht.
Nämlich?
Naja, zum Beispiel, noch einmal etwas genauer über das Eingangszitat von Friedrich Merz nachzudenken, der ja sagte, wir müssen mehr und dann vor allem effizienter arbeiten. So, nun fügt es sich, dass in Deutschland, jetzt bin ich kein Volkswirtsexperte mit all den Zahlen im Moment, aber doch, wo es wohl so ist, dass der Produktivitätszuwachs des Arbeitens nicht mehr oder lange nicht mehr so groß ist, wie er früher mal war. Früher konnte man sich in Deutschland in Anführungsstrichen leisten, weniger zu arbeiten, weil man besser und produktiver arbeitete. Und das hatte was mit den Maschinen zu tun, mit dem Investment, das sich zur Arbeitskraft hinzugesellte. Wenn das jetzt nicht mehr so ist und seit geraumer Zeit offenkundig nicht mehr so ist, dann müssen wir mehr arbeiten oder wir machen irgendetwas an diesen Investitionen, die dazu führen, dass die Stunde, die wir dann arbeiten, ist vielleicht weniger als anderswo, aber die ist dann besser und kann deshalb übrigens auch teurer sein. Und da, glaube ich, fehlt es auch erheblich. Karenztag kann man machen. Ich wäre dafür, einen Feiertag zu streichen. Ehrlich gesagt, das macht auch schon 0,2 bis 0,3% im BIP.
Erstmal in Bayern anfangen mit Feiertagen streichen.
Ja, ich würde allerdings sagen Bremen eher, weil die Bayern zahlen ja den Bremen sowieso schon alles.
Die ganze Debatte wie viel wir krank feiern, ob wir zu viel Teilzeit machen. Dahinter steckt ja erkennbar der Versuch der nicht gerade brummenden deutschen Volkswirtschaft, neue Impulse zu verleihen. Bisher, das war das große Ziel von Friedrich Merz. Mit diesem Versprechen ist er auch angetreten, das Wachstum zu erhöhen, dadurch auch den Wohlstand zu mehren. Das eine war das, das andere die Migration. Da wollte er einen großen Akzent machen. Jetzt klappt das bisher so gar nicht oder wenn nur schleppend. Der Aufschwung kommt nicht. Und manch einer hat jetzt Friedrich Merz und andere in der Union im Verdacht quasi, weil sie selber nicht liefern, dass sie jetzt den Schuldigen in der Bevölkerung suchen, unter den Bürgerinnen und Bürgern. An dich, Andreas, die Frage, wenn wir alle tatsächlich mehr arbeiten würden, sei es, weil wir weniger krank feiern, sei es, weil wir weniger Teilzeit machen oder weil wir später in Rente gehen, würde das der Wirtschaft richtig helfen oder ist das eine andere Debatte?
Nee, das würde total helfen. Also das sieht man auch in den Jahren, wo es weniger Feiertage gibt. Wir hatten ja die Zahl gerade schon, 0,2-0,3% Wachstum macht das aus, so ein Feiertag weniger. Also je nachdem, wie der Kalender fällt, kann man dann schon sagen, ob das 0,2-0,3% Wachstum oder Schrumpfung, das ist das, was wir in den letzten Jahren der Stagnation immer so hatten, ne? Wo wir uns am Ende des Jahres drüber gebeugt haben und gesagt haben, wie sieht's jetzt aus? Also insofern klar, das macht auf jeden Fall was aus. Ich würde aber zu dem Punkt, die Regierung liefert nicht und jetzt sucht sie Schuldige. Das weiß ich nicht, ob ich da mitgehe, weil also erstmal glaube ich, es dauert einfach auch eine Weile. Also man hat zwar diese riesigen Investitionspakete hingelegt und man hat die Ausnahme von der Schuldenbremse für Rüstungsausgaben gemacht, aber das dauert ja nun auch, bis das alles verausgabt wird. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld haben, bis das wirkt. Wir sehen teilweise ja, dass im Rüstungsindustriebereich die Aufträge massiv anziehen und so. Also da kommt jetzt schon auch was. Vielleicht nicht so schnell, wie wir gehofft haben, aber es kommt. Und der zweite Punkt, den finde ich, darf man auch nicht vergessen. Diese riesigen Verschuldungspakete waren ja gekoppelt mit einem Versprechen, nämlich mit dem Versprechen nach Reformen. Und also die Regierung hat ja quasi einen Vorschuss bekommen, letztendlich, den sie vor Beginn ihrer Arbeit sich da genehmigt hat und muss jetzt halt auch noch liefern. Das heißt, die Reformen, die versprochen worden sind, die haben wir ja noch nicht gesehen und die müssen jetzt eigentlich kommen. Und deswegen, finde ich, gehören beide Pakete schon irgendwie auch zusammen.
Bleiben wir nochmal bei der Verpflichtung, die wir Bürgerinnen und Bürger haben. Lea, wie blickst du darauf? Sind wir als Bürger verpflichtet, unseren Beitrag für die Volkswirtschaft zu leisten und wenn es heißt, mehr zu arbeiten? Fühlst du diese Verpflichtung?
Fühle ich die Verpflichtung? Ich glaube, das ist gar nicht was ich so sehr in Frage stelle. Also ich arbeite ja, weil ich Geld verdienen möchte und weil ich meinen Job auch teilweise mag. Und ich glaube, die meisten Menschen arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen und weil sie manchmal auch ihre Jobs mögen, wenn es gut läuft. Also es ist, glaube ich, auch wieder so über die Verpflichtung, da denkt ja niemand drüber nach. Also man geht zur Schule, man macht seine Ausbildung, man macht sein Studium und dann arbeitet man halt. Das gehört halt irgendwie dazu.
Es war einst der Bundeskanzler Helmut Kohl, der eine geistig-moralische Wende in Deutschland einforderte. Was er da genau mit meinte, darüber wurde jahrelang gerätselt. Irgendwann hat es er dann selber auch vergessen. Was Friedrich Merz erkennbar möchte, ist, dass es eine andere Mentalität in Deutschland mit Blick auf Arbeit gibt, einen Mentalitätswandel. Er hat das neulich erst ausgeführt. Wir hören mal kurz rein.
Das kommt nicht von selbst. Auch das ist zunächst mal keine technische Frage, keine wirtschaftspolitische Frage allein. Das ist eine Frage an unsere Einstellung, an unsere Mentalität. Sind wir so wie unsere Eltern und unsere Großeltern bereit, in einer solchen Zeit mit solchen Herausforderungen uns alle gemeinsam nochmal richtig ins Zeug zu legen, uns anzustrengen und richtig zu zeigen, dass wir bereit sind, etwas Außergewöhnliches zu leisten?
Das klang fast schon pathetisch. Nikolaus, wie siehst du das? Haben wir in Deutschland ein Problem mit der Einstellung, mit der Mentalität?
Ja, auf eine Art ja. Und das auch schon ziemlich lange, wenn man ehrlich ist. In Wellen und immer wieder abnehmend und zunehmend. Der eine oder andere erinnere sich noch an die Rede von Roman Herzog, dem damaligen Bundespräsidenten, ein Ruck müsse durch Deutschland gehen. Und daran erinnert mich zumindest ein bisschen das, was Friedrich Merz gesagt hat. Ja, ich glaube nur, die Leute, die für so einen Appell ein Ohr haben, die arbeiten eh schon ziemlich viel. Das würde ich unterstellen oder meinen. Und darum, glaube ich, predigt er Leuten, die schon katholisch sind. Und noch einmal, ja, auch wir reden jetzt seit geraumer Zeit über die Frage Mehrarbeit und wie kriegen wir die bloß her und wo bloß her und reden gar nicht über 3 Millionen Arbeitslose. Ist da nicht das Potenzial für all das, wonach wir hier händeringend mit Feiertag streichen, Karenztag streichen, noch eine Stunde mehr, sagt Herr Söder oder wie auch immer. Das Potenzial, was wir so händeringend hier suchen, liegt doch bei diesen Leuten. Und warum kriegen wir das nicht hin?
Mhm. Lea, du bist, ich habe es eingangs gesagt, Bildungsreporterin und gerade in der Lehre, habe ich gelesen, gehen viele Leute in Teilzeit. Sie klagen über Überbelastung, aber nicht wegen dem Lehrpensum, sondern wegen der hohen bürokratischen Belastung. Wie groß siehst du das Problem?
Ja, ich wollte gerade schon sagen dazu, dass der Mentalitätswandel, den Merz befürwortet, dass ich mich frage, wo muss der sich überhaupt wandeln, weil ich habe gerade eine Umfrage mit über 500 Lehrkräften gemacht bei Krautreporter und sie zu ihrer Arbeitsbelastung befragt. Und so viele von diesen Lehrkräften arbeiten bis zur Belastungsgrenze oder darüber hinaus. Und da gibt es verschiedene Gründe für. Und unsere Umfrage war natürlich qualitativ, also nicht repräsentativ, aber ich habe viele andere Studien angeguckt, die auch repräsentativ waren. Und es sind verschiedene Belastungsfaktoren, die da zusammenkommen. Also es sind bürokratische und organisatorische Faktoren. Es ist aber auch Digitalisierung, wo unklar ist, wie man die Digitalisierung eigentlich wirklich implementiert. Dass es dann auch keine IT-Fachleute an der Schule gibt, die sich darum kümmern. Dann ist es aber auch die Mehrbelastung durch herausfordernde Kinder. Und dass da nicht genug Unterstützung ist. Insgesamt sind es einfach mehr Aufgaben, die über das eigentliche Lehrersein hinausgehen, die in dem gleichen Zeitraum gemacht werden müssen. Das heißt, sie arbeiten mehr, aber sind auch gestresster in der Zeit, in der sie arbeiten.
Andreas, nochmal an dich die Frage. Haben wir ein Problem mit der Arbeitsmoral generell in Deutschland oder siehst du andere Gründe wie Ausbildung, wie Bürokratie als Hemmnis, vielleicht auch die Art der Jobs, die Qualität der Jobs, die es gibt?
Ja, ich glaube schon, dass Bürokratie ein Thema ist. Das sagen ja einem ja auch Wirtschaftsvertreter immer, dass sie das sehr hemmt. Wenn man dann so genau nachfragt und sagt, was ist denn das eigentlich? Dann kommen sie schnell mit Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dann noch mit irgendwelchen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten und Fristen. Dann denke ich dann immer so, naja, wenn das jetzt das große Problem ist. Aber ich glaube schon, dass es so generell eine Tendenz gibt, auch in vielen Betrieben, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das ja auch aus seiner eigenen Arbeitswelt, dass es zu wenig Menschen gibt, die am Produkt arbeiten, das ein Unternehmen macht und zu viele, die an irgendwelchen anderen Dingen arbeiten, die um dieses eigentliche Produkt herum sich gruppieren. Also da gibt es dann auch immer diese schönen Statistiken, wie viele Juristen leistet sich in der Gesellschaft und so. Ne? Also da glaube ich schon, uns würde ein gewisser Fokus auf das, wo wirklich die Produktivität stattfindet, würde uns ganz gut tun. Und das ist wahrscheinlich was nicht nur der Staat machen kann und nicht nur die Politik macht, sondern was letztendlich auch jedes Unternehmen sich seine Prozesse mal sehr genau angucken muss und gucken muss, wo setze ich eigentlich Kapazitäten ein und braucht es eigentlich all diese Konferenzen, E-Mails, Calls etc. Also da kann man sicherlich auch viele Effizienzen heben, ohne dass Vater Staat da groß was machen muss.
Ihr habt alle das mitbekommen, dass vor allem die Gen Z unter Faulheitsverdacht stehen von den Älteren. Lea, du hast vor 3-4 Jahren unter der Headline Teilzeit ist nicht gleich Aperolzeit geschrieben, dass es nicht Ratlosigkeit oder Faulheit sei, sondern die Entscheidung einer ganzen Generation von Menschen, das eigene Wohlbefinden zu priorisieren, bevor es zu spät ist. Also bevor man sich für die Karriere den Buckel krumm geackert hat und womöglich noch die Seele per Burnout beschädigt hat. Wieso wollen die Jüngeren sich nicht für die Arbeit kaputt machen? Ich meine, es ist aus meiner Sicht total nachvollziehbar, aber gerne nochmal in deinen Worten.
Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Einen Grund hatte ich auch schon genannt, dass es sich halt nicht lohnt in dem Sinne, dass nicht so viel herumkommt, dass man nicht mehr wie die eigenen Eltern, die sich dann vielleicht noch ein Haus leisten konnten, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich allein aus Arbeitskraft ein Haus leisten kann, wenn man nicht geerbt hat. Das heißt, da ist der Ansporn einfach nicht so groß. Dann ist, glaube ich, schon auch ein Grund, dass man vielleicht die Elterngeneration oder die Großelterngeneration sieht und mitbekommt, wie die sich kaputt gearbeitet hat und denkt, so, da will man selbst nicht enden. Aber das Interessante dabei ist eigentlich, also diesen Text habe ich ja vor fast 4 Jahren geschrieben, dass man diese Vorstellung im Kopf hat und am Ende, also Personen, mit denen ich damals für den Text gesprochen habe, die waren, ich möchte nicht so viel arbeiten, die sind jetzt nah an einem Burnout. Also ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die viel zu viel arbeiten und die es auf jeden Fall nicht schaffen, also die auch in meinem Alter sind, die es nicht schaffen, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Also man will das vielleicht nicht machen wie die ältere Generation, aber am Ende hat man auch trotz, also die meisten der Menschen, die ich kenne, gehen auch krank zur Arbeit, weil sie halt ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht machen. Also deswegen, man will eigentlich nicht so handeln, aber am Ende handelt man doch, weil diese Arbeitsmoral doch tief in uns drin steckt. Und deswegen frage ich mich, von wem da eigentlich immer gesprochen wird, wenn gesagt wird, wir sind irgendwie faul.
Nikolaus, du gehörst jetzt erkennbar nicht zur Gen Z. Wie oft fluchst du über deren Einstellung zu Arbeit, Arbeitsmoral, Pflichten etc.?
Also, lieb, dass du mir den Ball dahin legst, aber das geht mir gar nicht so. Ich würde gerne aber mit einem Missverständnis aufräumen, als Vertreter der besagten, angesprochenen Boomer-Generation, dass wir das alles immer nur für ein Häuschen gemacht hätten. Da sind mir noch im Laufe der Zeit andere Gründe eingefallen oder des Weges gekommen,
Urlaub.
Als immer nur das Häuschen, das vermeintlich unsere Kindergeneration, also die Gen Z, nicht mehr schafft. Ich glaube, in Ballungsgebieten trifft das zu. In Kassel sind die Häuser billiger geworden, kann ich nur sagen. Am Stadtrand von Detmold garantiert auch. Also wir alle in die Ballungsgebiete und dann wird's teuer, gebe ich zu. Was mich an dieser Generation und den Millennials übrigens, glaube ich, auch überrascht und was auch Soziologen überrascht, ist das Phänomen der Inversion. Diese Generation guckt pessimistischer in die Zukunft, laut Umfragen, als die Alten, also mithin wir, meine Generation. Das kann ich mir nicht erklären. Normalerweise ist das genau andersrum, daher der Begriff Inversion. Jetzt gucken erstmals also die Jungen schwärzer in die Zukunft als die Alten. Da habe ich Schwierigkeiten, mir das zu erklären.
Vielleicht kann Lea es erklären.
Ich würde sagen, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Die Aussichten sind ja nicht gerade gut. Also ich würde sagen, die Zeiten haben sich ja schon geändert, wenn Klimakrise, Kriege, die überall ausbrechen, also die nächsten, sich vorzustellen, dass man noch 40, 50 Jahre auf dieser Erde sein muss, ist, glaube ich, für viele eher beängstigend oder sogar besorgniserregend. Und wenn man schon älter ist, ist es ja irgendwie, kann man den Rest seines Lebens ja noch ganz gut genießen.
Aber dann würde es sich ausschließlich aus der Klimakrise ableiten. Und dann müsste man doch zur Kenntnis nehmen, dass zumindest eine Menge unternommen wird, sie abzuwenden. Und auf diesem Weg auch schon eine Menge an Erfolgen erzielt worden ist, weil die Prognosen vor 10 Jahren ja viel schlechter waren, als sie heute sind. Das beeindruckt euch gar nicht.
Naja, also meine Analyse wäre, dass eher viel zu wenig getan wurde und es eher in Zukunft noch weniger passieren wird, weil jetzt gerade andere Themen wieder relevanter sind und Thema Klimakrise und Klimapolitik komplett in den Hintergrund gerückt ist und ich deswegen da nicht so ein Vertrauen habe, dass genug getan wird.
Bleiben wir nochmal bei dem Punkt, den Lea eingangs gesagt hat. Die Frage an dich, Andreas. Nimmt die fehlende Aussicht auf sowas wie ein Eigenheim oder sagen wir einen angenehmen, gesicherten Ruhestand auch die Motivation, sich extra anzustrengen, dass man dann so sagt, okay, es lohnt sich eh nicht, was soll ich mir dann jetzt noch so viel Stress machen?
Das weiß ich nicht so genau, das glaube ich ehrlicherweise auch nicht, aber sagen wir mal, es ist sicherlich ein gewisses Problem, dass es schwieriger ist, mit seiner Hände Arbeit heutzutage irgendwie den Aufstieg, den gesellschaftlichen zu schaffen, was natürlich auch ein bisschen daher kommt, dass die Gesellschaft jetzt seit 2 oder 3 Generationen Aufstiege gehabt hat und das heißt, viele Millennials, so ich auch, werden ja schon in ganz gute Verhältnisse dann irgendwie hineingeboren, während ihre Elterngeneration teilweise noch aus deutlich ärmeren Verhältnissen kam und dann ist es so ein bisschen tricky. Bei den Häusern muss man übrigens sagen, es gibt Statistiken, es gibt einen Forscher, der fällt mir leider gerade nicht ein, aber der hat das mal ausgerechnet, der hat so einen Index gemacht mit Zinsen und Durchschnittsverdiensten und so und der sagt, das stimmt gar nicht. Also der sagt, das ist eigentlich weitestgehend gleich geblieben, die Herausforderung und ich persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so mein persönliches Umfeld gucke, glaube das auch, weil es gibt schon auch einen Effekt, den man deutlich sieht, wenn ich so meine Kindheit zurückdenke und jetzt nicht nur an mich, auch meine Freunde und so, da haben Leute, wenn sie Häuser gebaut haben oder gekauft haben, auf sehr, sehr viel verzichtet, sehr viele Jahre, also den Gürtel sehr eng geschnallt und sind in eine unsanierte Bude erstmal gezogen und haben peu à peu das fertig gemacht. Ich will das nicht romantisieren, aber die Tendenz geht schon dahin, dass heutzutage, wenn jetzt heute ein Millennial sich ein Haus baut, dann ist schon, das wird schon alles sehr schick gleich von Anfang an gemacht. Und dann ist es natürlich auch sehr teuer und dann geht es ohne Erbschaft irgendwann nicht mehr. Also insofern weiß ich nicht, ob ich da ob ich da so lamoyant wäre, aber was ich schon glaube, was viele frustriert und auch in meiner Generation ist natürlich, dass die Zeit, man sagt die Zeiten, also geostrategisch, wie auch immer man sagen will, wir kommen einfach in eine Zeit multipler Krisen rein oder sind da schon mittendrin. Es lösen sich Weltordnungen auf und das ist, glaube ich, schon das, was vielen Leuten sehr zu schaffen macht. Klar.
Ich frage mich, ob sich auch etwas verändert hat beim Blick auf Arbeit an sich, also der Umstand, dass man sagt, ich definiere mich über meine Arbeit, sie befriedigt mich sehr, sie gibt mir Sinn, sie gibt auch meinem Leben Sinn. Hast du das Gefühl, Nikolaus, dass das früher, so wie Leute in deiner Generation sozialisiert wurden, stärker präsent war, dass man sich über die Arbeit definiert hat und dass heute einfach andere Dinge für die jüngeren Leute wichtig sind?
Das Gefühl habe ich, damit könnte ich aber blendend leben, wenn eine andere Generation einen anderen Konsens aushandelt oder überhaupt andere Gruppierungen und Milieus ausbildet, dann ist das, wie es ist. Es sollte halt nur niemand anderem zur Last fallen, das ist mein Mantra. Man sollte also aufstocken, Teilzeit finanzieren über öffentliche Steuermittel, fände ich dann schlecht. So, außer es ist nötig, aber eben nicht auf freiwilliger Basis. Und ich finde, wir sehen das an der Arbeitsmarktpolitik, zu mir letztens darauf immer zurückkomme, der Wert der Arbeit, früher hieß es, wenn Menschen aus dem Ausland kommen, dann werden die über Arbeit integriert. Dann stellt er sich mit ans Band und dann kriegt er schon erklärt, wie das geht und die ersten 10 Worte lernt er am Band und dann achten aber auch seine Kumpel, die Deutschen in Anführungsstrichen, auf ihn, dass er da nicht untergeht. Und heute kommt jemand von außen und kriegt erstmal 17 Deutschkurse, auf die er aber leider 18 Monate warten muss. Und dann darf er erst arbeiten, wenn er überhaupt will oder dazu gebracht wird. Und daran, finde ich, kann man schon durchaus den Wert der Arbeit als soziales Dingsbums ganz gut ablesen.
Abschließend an dich auch die Frage, Lea, der Wert der Arbeit an sich, wie betrachtest du den? Ist er sinnstiftend? Ist er ein maßgeblicher Teil des Lebens oder blickst du auf Arbeit als notwendiges Übel, was man machen muss? Natürlich, um der Armut zu entkommen, ein würdiges Leben zu führen, aber nicht als Sinnstiftung an sich.
Ich finde, das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Vor allem, ob ich das jetzt für mich persönlich beantworte oder für meine gesamte Generation, was ich ja nicht kann, wo ich ja doch einfach, ich lebe in einer Großstadt, ich bin Journalistin, also ich mache einen Job, den ich gerne mache, was, glaube ich, den meisten JournalistInnen zu eigen ist. Aber ich finde es eine super interessante Frage, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es eine Veränderung gibt, also dass, wenn ich an meine Großeltern denke, dass irgendwie einfach selbstverständlicher viel mehr gearbeitet wurde und man halt so geschuftet hat, um es der nächsten Generation möglich zu machen. Und das ist bei, ich glaube, in meiner Generation schon anders, dass ich jetzt nicht denke, ich arbeite für meine zukünftigen möglichen Kinder und dann für die Enkelkinder vielleicht sogar noch. Aber ich kann nicht genau erklären, woher das kommt. Ich würde schon auch wieder mit der, schon irgendwie, dass die Gegenwart und die Zukunft ungewiss ist. Aber gleichzeitig, sie war auch immer ungewiss. Also, aber es fühlt sich natürlich schon alles sehr unsicher an und man lebt schon tendenziell, wäre jetzt meine Analyse, mehr im Jetzt und denkt halt nicht so sehr an das, was noch kommt. Und das heißt dann halt auch, dass man guckt, dass es einem jetzt ganz okay geht und man halt nicht zu viel arbeitet.
Ich danke euch für die gedankliche Arbeit, die ihr hier in der vergangenen Stunde geleistet habt. Ihr habt mir neben dem Hauptthema, über das wir heute gesprochen haben, auch noch Rubriken zugeschickt mit Themen, die euch ansonsten in dieser Woche beschäftigt oder bewegt haben. Wir beginnen mit der Rubrik von Andreas.
Da musste ich laut lachen.
Laut lachen, hysterisch laut lachen musste ich, als das Verwaltungsgericht in Berlin das Streusalzverbot wieder gekillt hat. Und jetzt schüttelt Nikolaus den Kopf, weil er das wahrscheinlich das gleiche Thema hat. Also,
genau.
Also das war natürlich ein Berliner Slapstick-Spaß, wie man ihn sich besser gar nicht vorstellen konnte eigentlich. Also
das war der NABU, der gegen diese Ausnahmeregel geklagt hatte, dass Streusalz doch eingesetzt werden darf, obwohl es eigentlich auch vom Berliner Abgeordnetenhaus auf der roten Liste der nicht zu verstreuenden Stoffe steht.
Ja. Und das Schöne an dem Ding ist, dass es so perfekt alles zeigt, was in Berlin schiefläuft. Ne? Diese Verantwortungsdiffusion, dass man erst sich das Abgeordnetenhaus da hin und her schiebt. Sie kriegen das nicht hin, dieses Gesetz zu novellieren. Keine Schnellschüsse. Dann kommt der Senat unter Druck. Dann muss werden irgendwelche Juristen da in der Senatsverwaltung für Verkehr unter Druck gesetzt, müssen dann diese Allgemeinverfügung ausklamüsern da abends. Da sagt einem jeder Jurist, das ist wirklich schwierig, Landesrecht mit einer Allgemeinverfügung zu brechen. Und dann ist auch sich der NABU nicht zu blöd dagegen zu klagen und dann kommt das Urteil, was dann erwartbar ist. Und auf einmal ist das Verwaltungsgericht auch ganz schnell und braucht gar nicht lange zur Prüfung, sondern dieses Eilverfahren geht auch rucki zucki und es ist einfach so herrlich. Und am Ende fallen die Berliner weiterhin, das ist nicht so herrlich und es ist wie immer in der Hauptstadt. Also alle haben sich nicht bemüht und am Ende ist es auch irgendwie schlecht geworden. Ja.
Mein Lieblingssatz aus besagtem Verwaltungsgerichtsurteil, da möchte man ja auch nicht in der Haut des Richters stecken, aber immerhin, der lautet: Im Übrigen habe die Senatsverwaltung versäumt, die sofortige Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung schriftlich zu begründen. Jetzt könnte man sagen, naja, die haben das sofort gemacht, weil das Glatteis ja schon da war und die wollten nicht warten, bis es taut. Das kann man schon verstehen. Aber offenkundig dieses Gericht nicht. Und dann ist es irgendwann mehr als nur so ein Berliner dystopisches, dysfunktionales Kladderadatsch wie immer, was diese Stadt ja auch so außerordentlich lebenswert macht, und das meine ich ganz ernst. Es erzählt natürlich auch echt was über dieses ganze Biotop. Entschuldigung, über dieses ganze vorfeldgrüne Biotop, der NABU, der klagen geht und nicht begreift, dass er seinem Klimaschutz, von dem wir eben sprachen, der so nach hinten gerutscht ist auf der Agenda, einen Tort erster Klasse antut mit so einer Klage.
Mhm. Lea, hast du wenigstens als Einzige hier ein bisschen Verständnis für den NABU, der sagt, also dieses Salz, erstens gibt es Alternativen und zweitens ist es wirklich sehr, sehr schädlich für alle möglichen Pflanzen, die Bäume in der Stadt. Gibt es auch einen Anwalt für die?
Es geht. Ich würde sagen, manchmal ist die Sicherheit der Menschen vielleicht auch wichtiger, also der älteren Personen, die sich dann nicht mehr aus dem Haus bewegen können.
Da sind wir, glaube ich, hier in der Runde zumindest alle einer Meinung, aber es arbeitet auch niemand für den NABU. Und damit sind wir bei Leas Rubrik.
Performer der Woche.
Mein Performer der Woche ist der Torwart von Benfica Lissabon, der in der 8. Minute der Nachspielzeit das 4-2 gegen Real geköpft hat und damit seinen Verein in die Playoffs der Champions League reinbefördert hat. Und ich musste daran denken, weil er würde Friedrich Merz wahrscheinlich gefallen, weil er über seine eigentliche Rolle als Torwart hinaus performt hat. Und als Torwart, was ja eher unüblich ist. Ich meine, man kennt das, dass die Torwärter nach vorne sprinten in den letzten Minuten und versuchen noch irgendwie ein Tor zu machen, aber es klappt in den seltensten Fällen und dann halt genau. Nicht bei so einem krassen Spiel. Deswegen ist er mein Performer der Woche.
Ah, wunderbar, dass du daran erinnerst. Ich habe es sogar live gesehen in der DAZN-Konferenz. Ist jetzt auch schon über eine Woche her, aber das war wirklich ein großer Moment. Und gleichzeitig Real Madrid, die standen da, glaube ich, mit 4 Verteidigern gegen 8 Angreifer von Lissabon. Aber auch wunderschön, wie auf allen möglichen Kanälen, in allen möglichen Sprachen die Reporter dieses Tor bejubelt haben. Das waren echte Highlights.
Ja.
Und damit sind wir bei der Rubrik von Nikolaus.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Der personifiziert sich in diesem Fall im Junge Union-Chef Johannes Winkel und seiner immerhin doch ausgeprägten Fähigkeit zu Grundrechenarten. Er sagte nämlich diese Woche, dass eine prozessoptimierte Sozialstaats-Performance, also ein entlang dieser Sozialstaatsreformkommission verbesserter Sozialstaat, der das Geld auch an die Leute wirklich bringt, die darauf einen Anspruch haben, das Ganze teurer macht. Das habe er wohl auch in der Bundestagsfraktion erzählt und gesagt, Leute, ist euch schon klar, wenn wir das alles so lassen mit den Ansprüchen und die nur besser an die Leute bringen, die diese Ansprüche durchaus haben, bislang aber daran scheitern, dann wird das richtig teuer. Milliarden werden da mehr fließen. Und da hätten wohl eine ganze Menge Leute geguckt und wären auf diesen Gedanken noch nie gekommen. Und das ist ein Hoffnungsschimmer, dass jetzt da mehr Leute sind, die begreifen, dass man den Sozialstaat anders machen muss. Ihn nicht kürzen muss, aber ihn anders machen muss, damit er A, finanzierbar bleibt und vor allen Dingen gerechter wird.
Andreas, du nickst. Der JU-Chef Winkel, hat er dich auch beeindruckt?
Naja, sagen wir mal, die Erkenntnis beeindruckt mich, beziehungsweise ich finde das gut, dass man daran erinnert. Und mir sagte eine führende Arbeitsmarktpolitikerin letzte Woche, Hartz IV, die viel gerühmte Hartz IV-Reform, hat erstmal 2 Milliarden Euro mehr gekostet. Ja, es wurde also teurer. Und das ist fast immer bei Sozialstaatsreformen erstmal so. Man hat Verwaltungskosten, man hat, also wenn man Leistung vereinfacht, erreicht man mehr damit. Und die Hoffnung, dass man damit viel Geld sparen kann, ist meistens eine sehr trügerische. Man spart perspektivisch. Wenn es dann besser läuft, man die Leute mehr in Arbeit bringt. Dadurch kann man dann Geld sparen und das ist natürlich auch jetzt wieder die Hoffnung. Aber erstmal wird so eine Geschichte teurer.
Jetzt habe ich ganz zum Schluss nur noch eine Bitte an euch. Helft mir doch bitte beim Blick in die nächste Woche. Was glaubt ihr, wird beim Apotheker Presseclub genau in einer Woche das Thema sein, an dem wir auf keinen Fall vorbeikommen? Andreas, deine Einschätzung vielleicht als erstes.
Nee, ich vermute, es wird wieder irgendwas Neues aus Mar-a-Lago geben, was dann mal wieder zu diskutieren ist, vielleicht ja im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland.
Wir hatten eine Woche Trump-Auszeit uns hier gegönnt, aber wahrscheinlich hast du recht. Was glaubst du, Lea?
Ja, ich hatte auch auf USA getippt, aber das gab es jetzt ja auch die ganze Zeit. Ich habe überlegt, langsam könnte man auch mal auf die Landtagswahlen gucken. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es momentan, also generell die Medienwelt noch so ein bisschen vergisst und wegschiebt, weil wir die ganze Zeit so viel in die USA gucken.
Erstmal kommen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt im März und dann im Herbst 3 Wahlen in Ostdeutschland. Danke für die Anregung. Was glaubst du, Nikolaus, das Thema der Woche nächste Woche hier?
Das wird, glaube ich, wegen der Münchner Sicherheitskonferenz irgendwas Verteidigungspolitisches, Militärisches werden. Und vielleicht bringt ja der Bundeskanzler sein Thema nochmal nach vorne, was er jetzt schon 1-2 Mal versucht hat zu setzen, nämlich, wie ist das jetzt eigentlich, wenn man sich auf den amerikanischen Atomschirm, Abschreckungsschirm nicht mehr verlassen kann? Brauchen da die Europäer eine eigene Bombe? Gibt es sowas überhaupt, eine geteilte, gemeinsam besessene und bediente Bombe? Oder brauchen die Deutsche eine? Was man, wenn man es ganz böse oder wenn man ganz hart zu Ende denkt, vielleicht sogar glauben könnte. Und was spricht dafür und was spricht dagegen? Ich glaube, am Ende wird diese Debatte irgendwann auf uns zurollen, weil man sich auf die Amerikaner eben nicht mehr verlassen kann.
Ich danke euch auch für diesen Blick nach vorn, für die Debatte. Hat großen Spaß gemacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.